Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. So, dann leeren Sie mal bitte Ihre Taschen aus. Alles hier in die Schale. Uhr, Gürtel, Schlüssel, alles auch. Und dann einmal dort durch die Sicherheitskontrolle. Wir begeben uns heute bei Campus und Karriere nämlich zum Lernen ins Gefängnis. Schön, dass Sie auch mit hinkommen. Hier entlang geht's weiter und da vorne hinter der Musik, da treffen wir uns gleich wieder. Schule, die wird ja oft als Anstalt beschrieben, als Pflichtveranstaltung mit vielen, vielen Zwängen und manchmal auch als so eine Art Gefängnis. Und die Schule, die wir jetzt besuchen, die hat tatsächlich Gitter vor den Fenstern, hohe, dicke Mauern ums Gebäude drumherum, auch Stacheldraht und Wachtposten. Michaela Heiser nimmt uns mit in den Unterricht im Jugendgefängnis Ronsdorf.
Aus dem Wort Polis für Stadt ergibt sich auch unser Wort für Polizei. Denn das sind die Leute, die eigentlich damals sich um die Bevölkerung in der Stadt gekümmert haben.
Gesellschaftslehre im Gefängnis. Der Klassenraum könnte auch in einer x-beliebigen Schule sein. Nur die Gitter an den Fenstern machen klar, wo wir sind. Bis zu 10 Häftlinge sitzen hier im Unterricht. Ivan heißt eigentlich anders. Er will mit uns sprechen, aber nicht erkannt werden. Er hat Angst, dass es ihm bei einem zukünftigen Arbeitgeber zum Beispiel schaden könnte. Bis zu 6 Stunden täglich lernen er und seine Mithäftlinge im Jugendgefängnis, unter anderem Deutsch, Mathe, Englisch. Ivan ist 20. Er war draußen viele Jahre lang nicht in der Schule.
Ich bin bis zur 4. Klasse in die Schule gegangen und danach gar nicht mehr. Ich habe geschwänzt, bin auf Förderschulen gekommen und dann habe ich komplett Schule einfach hinter mir gelassen.
Aber warum? Was war der Grund?
Ich hatte keine Lust auf Schule.
Erzählen Sie mir, warum Sie hier drin sind? Also nicht genau.
Körperverletzung.
Junge Männer wie Ivan unterrichtet Matthias Dreger seit 6 Jahren. Er ist schon über 60. Seine Lebenserfahrung ist wichtig hier im Jugendvollzug in Ronsdorf. Draußen hat der Lehrer an einem Gymnasium unterrichtet, war Sozialpädagoge auf einem Bauernhof und hat eine Buchhandlung betrieben. Sein bewegter Lebenslauf hilft ihm beim Umgang mit den Häftlingen. Er will ihnen nicht nur Wissen vermitteln.
Mir ist es total egal, warum Sie hier sind. Spannend wird die Frage, woher kommst du? Und die Jungs befragen darüber und dann möglicherweise was nachzulesen und ihren Kenntnisstand zu erweitern, finde ich eine unglaublich spannende Aufgabe.
Nicht alle wollen lernen, ihr Leben ändern, sagt der Lehrer. Aber manchmal sorge die Zeit hinter Gittern, sorgten die festen Abläufe und die Beschäftigung mit sich selbst dafür, dass es Klick macht. Auch Ivan will, wenn er rauskommt, weiter zur Schule gehen.
Bei ihm klingt das so, als hätte der Knast ihm geholfen.
Der Knast an sich ist scheiße, aber ich habe halt aus der Zeit, die ich hier bin, was gemacht. So, ich habe jetzt hier nicht die ganze Zeit nur rumgehangen und darauf gewartet, bis ich nach Hause kann.
Und was war der Motor dafür?
Ja, dass ich ja nicht für immer hier drin bin und auf jeden Fall mal jetzt anfangen muss, was zu ändern.
Wie lange sind Sie hier?
Jetzt gerade 1 Jahr und 10 Monate.
Ist ja nicht so lange.
Das ist sehr lange. Jeder Monat hier drin ist zu viel.
Deshalb konzentrieren sich die Häftlinge auf ihr Leben danach. Dafür brauchen sie Perspektiven, sagt Lehrer Matthias Dreger.
Und was interessiert die denn?
Freiheit. Und dann komme ich immer an, wozu? Was willst du tun in deiner Freiheit? Und dann fangen sie an zu stottern. Und ich versuche ihnen dann Möglichkeiten aufzuzeigen, was man tun könnte, um ihnen klarzumachen, dass bürgerliches Leben nicht so langweilig sein muss, wie sie glauben, dass es ist.
Ivan hat das offenbar verstanden.
Ich habe meine Fehler gemacht und ich bügele die gerade auch so. Deswegen ist mir auch egal, was andere davon halten und was nicht. Nur weil ich jetzt hier im Knast sitze, ich bin ja jetzt kein schlechter Mensch oder so. Ich habe Scheiße gebaut, ich stehe dafür jetzt gerade und irgendwann wird es halt besser.
Diese Hoffnung bestätigt sich allerdings nicht immer. Die Rückfallquote unter den jugendlichen Häftlingen liege bei etwa 70%, erklärt der katholische Gefängnisseelsorger Günther Berkenbrink. Er arbeitet seit mehr als 24 Jahren im Vollzug und hat als christlicher Seelsorger einen besonderen Stellenwert für die Häftlinge. Was Sie ihm erzählen, ist bei ihm sicher, denn er kann sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen.
Also ich bewundere das, wie viele sich da durchkämpfen und mit welchem Elan sie dann auch an berufliche oder schulische Bildung gehen. Ob es hinterher draußen funktioniert, das ist nochmal eine andere Frage. Die Hoffnung ist da, die Erfahrung ist manchmal, dass die Vorsätze, die man hat, das ist nicht nur bei Gefangenen so, in der Realität dann manchmal anders aussehen. Vor allen Dingen, weil sie in die Milieus und Städte zurückkehren, aus denen sie gekommen sind.
Ivan will nach seinem Gefängnisaufenthalt erstmal weiter zur Schule gehen. Denn der Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse, den er hier erworben hat, reicht ihm jetzt nicht mehr. Er möchte Automechaniker werden. Dafür braucht er einen Abschluss nach der 10. Klasse.
Am Sonntag beginnt in Köln die internationale Einrichtungs- und Möbelmesse, die IMM. Wohnen, Arbeiten, Garten, das sind die Themen. Aber es schwebt ein Schatten über dieser traditionsreichen Branchenschau. Der Fachkräftemangel und die Suche nach Nachwuchs, das treibt vielen Unternehmen mittlerweile ziemliche Sorgenfalten auf die Stirn. Mein Kollege Martin Schütz wird von dieser Messe berichten und mich interessierte im Vorfeld die Frage, wie groß ist das Thema Nachwuchsmangel denn in der Möbelbranche generell, Herr Schütz?
Also grundsätzlich, das ist eine riesige Branche in Deutschland. Der gesamte Umsatz liegt bei fast 19 Milliarden Euro.
Wow.
Und die Möbelindustrie, die Unternehmen und die ganze Branche setzen deshalb verstärkt auf das Thema Nachwuchsgewinnung, sagt Schulleiterin Sabine Ganzko von der Möbelfachschule Köln.
Ein guter Indikator ist immer die Nachfrage nach den Absolventen unserer Schule. Insbesondere im Hochwertbereich wird gutes Personal für Beratung und Planung gesucht. Aber auch Firmennachfolgen werden verstärkt angefragt. Und unsere Absolventen haben Angebote aus ganz Deutschland zur Auswahl.
Und die Branche geht das auch relativ aktiv an. Beispielsweise ist sie aktuell dabei, eine Lehrfabrik aufzubauen. Also eine wirkliche, reale Fabrik mit mehreren tausend Quadratmetern Grundfläche. Da sollen dann Auszubildende aus allen Regionen in Deutschland unter unterschiedlichsten Bedingungen weiter- und ausgebildet werden. Ab 2024 soll diese Fabrik stehen und dann auch ihren Betrieb aufnehmen, damit eben entsprechend Nachwuchskräfte ausgebildet werden können.
Das klingt ja so, als hätte die Möbelbranche tatsächlich da schon ein paar innovative Ideen. Kann man denn überhaupt von der Branche sprechen? Die Spannbreite der Berufe ist ja riesengroß. Also von der Fachverkäuferin bis zur Schreinerin ist ja wirklich alles dabei.
Genau, also die Branche ist wirklich breit aufgestellt. Es gibt noch die klassischen Berufe, das muss man ganz klar sagen. Schreiner, Polsterin, was auch immer, all das ist noch nötig in Deutschland. Es gibt auch noch die klassischen Möbelhäuser, die stehen nicht so unter Druck wie beispielsweise die Kaufhäuser, die ja in den Innenstädten sehr schwer haben. Die Möbelhäuser sagen immer noch, bei uns will die Kundschaft reinkommen, anfassen, ausprobieren. Wenn ich jemandem sage, es ist ein weicher Stoff, dann möchte der den anfühlen und dem reicht das nicht digital. Das heißt, in diesen Bereichen gibt es noch die klassischen Berufe, die natürlich auch einen Ausbildungsbedarf haben. Aber Möbel und vor allen Dingen auch Küchen werden immer digitaler. Also das bedeutet, dass dieser gesamte IT-Bereich auch immer stärker in den Fokus der Möbelbranche hereinragt, damit natürlich auch der Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da größer wird, weil man beispielsweise einen Herd per App steuern kann. Und seit Corona wissen wir, man muss auch mal zu Hause arbeiten. Das heißt, die Geräte als solche, ein Tisch beispielsweise, ist nicht einfach mehr nur ein Tisch, sondern der muss mit einem Motor versehen werden und flexibel rauf und runter gefahren werden können. Also da hat sich sehr viel getan in der Möbelbranche, was auch die Berufsbilder angeht.
Das heißt aber auch, die Berufe sind in der Bewegung, die verändern sich, da gibt es eine Dynamik drin. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang, dass bestimmte Ausbildungswege jetzt noch stärker spezialisiert werden? Also es gibt ja zum Beispiel so Ausbildungswege, die auf bestimmte Segmente abzielen. Die Möbelfachschule in Köln, die bietet den Bachelor Professional Wirtschaft an und dann mit dem Schwerpunkt Küche oder dem Schwerpunkt Einrichtung. Das ist ja wirklich eine ganz scharfe Spezialisierung.
Die ist auch absolut notwendig, findet die Schulleiterin Sabine Ganzko. Die sieht in dieser Spezialisierung eine gute und vor allen Dingen zukunftsfähige Strategie, um als Branche für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessant zu bleiben.
Ich halte eine Spezialisierung von Fachkräften für sehr wichtig. Es ist nicht ganz einfach, im Bereich Einrichtung qualifiziert zu beraten und zu planen. Raum- und Farbkonzepte, Materialien und eine computergestützte Planung verbunden mit guten Kenntnissen des Marktes, dazu Rhetorik und Betriebswirtschaft. Das kann man nicht mal ebenso nebenbei lernen.
Und Sie haben es eingangs ja schon gesagt, wie man das mal grob aufteilen kann zwischen, was weiß ich, Spezialisierung im Möbelbereich oder Küche. Nur mal ein Beispiel, nicht weit von Köln in Ostwestfalen-Lippe. Das ist eine Region, die ist stark spezialisiert, vor allen Dingen auf Küchenbau. Da wird ungefähr 2/3 des gesamten Umsatzes dieser Küchenbranche in Deutschland generiert. In diesem verhältnismäßig kleinen Fleck, da sind 25 Unternehmen mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die brauchen dann teilweise hochspezialisierte Absolventinnen und Auszubildende. Und das ist nur ein Beleg dafür. Dann gibt es wieder andere Firmen, die bauen spezialisierte Arbeitstische her und so weiter. Also es ist eine Branche, die sehr stark im Wandel ist, die aber ein starkes Fundament hat.
Und die ab Sonntag auf der IMM, der Internationalen Möbelmesse, darüber diskutieren wird, wie man mit dem Fachkräftemangel umgeht. Danke an Martin Schütz. Und gleich schauen wir uns noch an, wie kreative Handwerksbetriebe in Unterfranken damit umgehen, dass ihnen die Mitarbeiterinnen fehlen. Wer sein Abitur macht, der strebt danach in aller Regel ein Studium an, ist doch klar, oder? Natürlich nicht. Wie alle Pauschalurteile ist auch das hier eine Pauschalisierung, die über die Einzelwirklichkeiten oft hinausgeht. Denn die Frage ist ja zum Beispiel, was ist mit denen, die nach ein paar Wochen im Hörsaal merken, so ganz richtig bin ich hier nicht, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Und irgendwann taucht dann möglicherweise die sehr konkrete Frage auf, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, wenn ich meinen akademischen Weg abbreche? Eine Möglichkeit ist die Ausbildung in einem Handwerksberuf. Hanna Krever hat einen Maurermeister getroffen, der genau diesen Weg gegangen ist.
Eine Baustelle in Unterfranken in der Nähe von Würzburg. Vor einem Neubau liegt ein großer Haufen Steine. Genauer gesagt Mineralbeton. Von dem baggert Jonathan Aust Schaufel für Schaufel in einen Anhänger.
Den werden wir jetzt halt unter die Carportfläche einbauen, damit wir da auch dann später das Pflaster eben drauflegen können.
Dass der heute 28-Jährige als Maurermeister sein eigenes Unternehmen hat, das ist nach seiner Schulzeit alles andere als absehbar. Nach seinem Abitur 2015 entscheidet sich Jonathan Aust zunächst für ein Studium. Er will Lehrer werden, wie viele andere in seiner Familie. Durch den Beamtenstatus erhofft er sich finanzielle Sicherheit. Nach 3 Wochen dann die Ernüchterung.
Also ich habe mich irgendwie komplett fehl am Platz gefühlt. Die Motivation war einfach nicht vorhanden. Auch wenn man in diesem Hörsaal saß und vorne zuhören musste. Ich habe mich immer nach rechts und links geschaut und habe gedacht, wieso schreibt jetzt jeder gleich wieder was mit? Es war einfach am Ende des Tages wirklich nichts mehr für mich.
Also bricht er sein Studium ab. Um Geld zu verdienen, beginnt Aust bei einer Baufirma zu arbeiten. Danach steht für ihn fest, er will eine Ausbildung zum Maurer machen. An junge Leute wie Jonathan Aust, die sich verändern wollen, wendet sich das sogenannte Karriereprogramm Handwerk der Handwerkskammer für Unterfranken. Das gibt es schon mehr als 10 Jahre.
Die Zahl der Studienabbrecher ist damals wie heute schon sehr, sehr hoch. Wir können da je nach Uni und FH leichte Unterschiede, aber alle um die 30% sehen. Und so hat man gesagt, okay, wie kann man sich diese Zielgruppe erschließen?
Erklärt Barbara Hofstadt von der Handwerkskammer Unterfranken. Die Handwerkskammer geht nicht direkt auf junge Menschen zu, die ihr Studium abgebrochen haben oder mit dem Gedanken spielen.
Wir werben nicht aktiv an Unis oder Fachhochschulen, sondern tatsächlich der Mensch entscheidet sich, kommt dann auf uns als Handwerkskammer zu und die Ausbildungsberatung zeigt ihm dann entsprechende Möglichkeiten auf.
Dazu kann zum Beispiel gehören, direkt einen Praktikumsplatz in einem geeigneten Betrieb zu vermitteln, um die jeweilige Branche kennenzulernen. Damit will die Handwerkskammer auch dem großen Fachkräfte- und Nachwuchsmangel im Handwerk etwas entgegensetzen, der mittlerweile alle Branchen erreicht hat. Allein in Unterfranken gibt es 6.000 Betriebe, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen Nachfolger suchen.
Da ist natürlich das Klientel der Studienabbrecher eins, das da gute Voraussetzungen einfach mit einer guten, breiten Schulbildung mitbringt. Ein sehr, sehr attraktives.
Ein weiterer Vorteil für alle Auszubildenden mit Abitur: Sie können die Ausbildungszeit verkürzen und je nach Betrieb schon Teile der Meisterprüfung nebenbei machen. Barbara Hofstadt ist es wichtig, dass die jungen Leute sich durch den Abbruch eines Studiums nicht entmutigen lassen oder das sogar als Scheitern sehen.
Sie sind ja mit einer gewissen Erwartung herangegangen. Jedoch glaube ich, dass sie gerade im Handwerk, wo man doch sehr schnell Ergebnisse, Erfolge erzielt, gut aufgehoben sind und da wieder auch ihr Selbstbewusstsein entsprechend wächst.
Das hat Jonathan Aust geschafft. Nach seiner Zeit als Geselle entschließt er sich, noch seinen Meister zu machen. Währenddessen gründet er seinen eigenen Maurerbetrieb, auch um sich den Meister zu finanzieren. Heute hat er schon 5 Mitarbeiter, nach gerade mal 1 Jahr.
Ja, man muss sich erst einen Namen machen und auch zeigen, dass man, sage ich mal, solche Großaufträge auch wirklich stemmen und sauber abliefern kann. Und die Aufträge mit diesem Auftragsvolumen kommen jetzt immer mehr.
Dabei hatte er es in der Zwischenzeit sogar noch einmal mit einem Studium versucht. Bauingenieurwesen sollte es werden, passend zu seiner bisherigen Qualifikation.
Aber das war dann wieder das Gefühl wie 3 Jahre zuvor. Ich habe mich einfach fehl am Platz gefühlt.
Letztendlich ist Jonathan Aust heute aber sehr zufrieden.
Man kann schon sagen, glücklich oder überglücklich. So wie das Ganze jetzt dann wirklich am Ende des Tages gekommen ist, das war genau ja, das Richtige.
Hanna Krever zur Frage, warum Studienabbrecher bei Handwerksbetrieben in Unterfranken so begehrt sind und wahrscheinlich auch in anderen Landstrichen. Unterricht hinter sehr dicken Mauern. Damit haben wir diese Sendung begonnen. Und Unterricht hinter dicken Mauern, den schauen wir uns jetzt noch ein zweites Mal an, aber dieses Mal ganz, ganz anders.
Campus und Karriere. International.
Dass es im Unterricht schon mal unruhig werden kann, das ist klar. Aber die Art von Unruhe, wie sie die Schüler und Studenten im israelischen Sderot erleben, die wünscht sich, glaube ich, niemand. Die Stadt liegt in der Reichweite von Raketen und anderem Kriegsgerät, mit dem die palästinensische Hamas vom Gazastreifen aus Israel regelmäßig immer wieder attackiert. Bettina Meyer war für uns vor Ort in Sderot.
Wenn die Worte roter Alarm durch die Straßen der israelischen Stadt Sderot schallen, bleiben gerade mal 15 Sekunden Zeit, um einen Bunker zu erreichen. 1,5 Kilometer trennen die 30.000 Einwohnergemeinde vom Gazastreifen. Hier gibt es so viele Bunker, dass die Bewohner ihre Stadt Bunkerhauptstadt der Welt nennen. In Sderot sind sie nicht nur Raketenbeschuss, sondern auch Mörsergranaten und Scharfschützenfeuer gewohnt. Jeder hier kann die Explosionen unterscheiden, sagt Anwohner Gal Naim. Sie rennen in einen Bunker und hören Bam, Bam, Boom. Sie wissen, oh, das Abwehrsystem Iron Dome hat eine Rakete abgefangen, kein Problem. Dann macht es laut Boom. Dann wissen sie, die Rakete ist eingeschlagen. Sie schauen immer nach dem nächsten Bunker. Der da an der Bushaltestelle ist 200 Meter weg. Wäre jetzt Alarm, würde ich nicht hinrennen, sondern mich auf den Boden legen. Theoretisch wäre genug Zeit, um hinzukommen, aber ich habe gelernt, dass die Zeit nicht reicht. Seit 20 Jahren steht die Stadt Sderot, die 1951 auf dem Gebiet eines palästinensischen Dorfes in Israel gegründet wurde, immer wieder unter Beschuss. Bei der letzten 5-tägigen Auseinandersetzung zwischen Gaza und Israel sollen mehr als 1.000 Raketen aus Gaza auf die Region abgefeuert worden sein. Seit dem Jahr 2000 sind hier 13 Menschen getötet worden. Trotzdem wächst die Stadt, sagt Rabbi Ari Katz. Er steht auf dem Dach der Hester Yeshiva, einer der größten jüdischen Schulen der Stadt.
You see where the tree is? Behind the tree you see the silhouettes of the buildings, that's Gaza already.
Sehen Sie den Baum? Dahinter die Silhouetten der Gebäude, das ist Gaza. Wir sind weniger als eine Meile weg. Und die Häuser da, sehen Sie, wie sich Sderot ausgedehnt hat? Die Regierung versucht, mit einem Programm Firmen anzulocken. Mit dem Zug ist man in einer Stunde in Tel Aviv, auch für Pendler geeignet, sagt Katz, der PR-Chef der Yeshiva. Die nach eigenen Angaben die größte religiöse Schule dieser Art in Israel ist.
Every quiet day in Sderot is a blessing.
Jeder ruhige Tag in Sderot ist ein Segen. Aber auch wenn es so aussieht, als ob alles normal ist, die Kinder zur Schule gehen, die Vögel zwitschern, ist es das nicht. Jedes Kind in Sderot hat eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Für die Terrororganisationen drüben in Gaza bedeutet Ruhe, dass sie sich neu organisieren. Deshalb muss Israel aktiv werden. Sie können nicht nur einstecken, sie müssen auch der sein, der als erstes angreift. Damit sie nicht bei jedem Angriff aus Gaza in einen Bunker rennen müssen, hat die Schule mit der Zeit Wände und Fenster auf dem ganzen Gelände verstärkt.
It's more concrete and more metal. But the windows here, you see, the windows are definitely stronger. Watch your step.
Katz öffnet eine Tür. Im Innern der Yeshiva sitzen Dutzende Männer an Tischen und sprechen Gebete.
When you're in here, and outside the rockets are.
Wenn Sie hier sind und draußen ertönen Sirenen, können Sie weitermachen. Es ist sicher. Der beste Ort für die Jungen ist hier drinnen. Die Armee hat dies als ein raketensicheres Gebäude eingestuft. Das hier ist ein riesiger Sicherheitsraum. Nicht nur die Yeshiva, sondern auch die israelischen Behörden haben in Sderot viel Geld investiert. An fast jedes alte Wohnhaus wurden Bunkerräume angebaut, sagt Gal Naim und zeigt auf einen turmartigen Anbau an seinem ehemaligen Haus. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht, wenn man hier lebt, sagt Gal zum Schluss. Wegziehen aus Derott kommt für ihn trotzdem nicht in Frage. Wir können es uns nicht leisten, wegzuziehen. Unsere Anführer sind reich, die Anführer da drüben sind reich, wir aber bleiben arm im Konflikt. Weil sie die Entscheidungen treffen und davon profitieren, wird sich für uns nichts ändern.
Werbung für die Bundeswehr. Die sollte es aus Sicht der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högel von der SPD, in allen Bundesländern geben. Wenn Jungoffiziere vor Schülerinnen und Schülern sprechen, dann sei das, sagt sie, keine aggressive Werbung, sondern klärt über die Arbeit der Bundeswehr auf. In Baden-Württemberg ist das beispielsweise seit 2014 verboten. Dort darf die Bundeswehr keine Werbung an Schulen machen. Der Vorstoß von Högel ruft aber jetzt erwartungsgemäß ein ziemlich geteiltes Echo hervor. So sagte Tobias Bank, Bundesgeschäftsführer der Linken, dass Högel damit für eine Militarisierung der Gesellschaft plädiere. Das sei der falsche Weg, die Gesellschaft durch die Werbung der Bundeswehr an Schulen auf militärische Konflikte auszurichten. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit
DLF Bildung.